Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Mut zur Macke Ich. Ich bin Anja Mahlstedt, Trainerin und Coach und begleite euch durch diese Sendung. Ich habe immer wieder interessante Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen für euch rund um die Themen Karrierengestaltung und Persönlichkeitsentwicklung. Es geht um die Fragen, welche Hürden gibt es bei der Karrieregestaltung? Wie kann ich denen begegnen? Und welche Erfahrungen bringen meine Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen für euch mit, die sie mit euch teilen hier? Ich kann euch versprechen, es ist immer wieder spannend und es gibt viele neue Impulse. Und wenn euch das Thema genauso brennend interessiert wie mich, gibt es mehr davon in meinem Buch, wie Frauen erfolgreich in Führung gehen, jetzt auch als Hörbuch für euch erhältlich.
Ja, herzlich willkommen zu der neuen Folge unseres Podcasts Mut zur Marke Ich. Ich habe heute wieder mal eine, das sage ich jedes Mal, aber das ist heute auch wieder ganz besonders, eine ganz interessante Gesprächspartnerin. Bei mir zu Gast ist Dr. Cornelia Andreoff. Und Cornelia ist Kommunikationsexpertin und Expertin für Begleitung und Initiierung von Veränderungsprozessen. Und ich bin auf sie aufmerksam geworden, weil sie für mich diejenige ist, die Theorie U, über die wollen wir heute im Verlauf auch sprechen, von Otto Scharner wirklich erklären kann. Ich interessiere mich ja auch für die Begleitung von Veränderungsprozessen und bin in dem Zusammenhang auf Otto Scharner und seine Theorie gekommen. Und ich muss ehrlich gestehen, Cornelia, und das ist etwas, wo wir nachher sicherlich drüber sprechen werden, ich hatte Schwierigkeiten, sie zu verstehen. Und dann habe ich dich gehört und fand das grandios. Und dazu gleich mehr. Erstmal herzlich willkommen.
Danke dir, Anja.
Ja, wir steigen ja immer mit der ersten Frage ein, um auch so die Lebensläufe zu verstehen und zu verstehen, was waren so prägende Situationen. Und deswegen auch jetzt zu Beginn wieder an dich die Frage, wie du zu der geworden bist, die du heute bist. Vielleicht erzählst du uns einfach einmal über wichtige Stationen in deinem Leben. Was hat dich so geprägt? Wie bist du zu der geworden, die du jetzt bist?
Das ist wahrscheinlich bei jedem Menschen ein eher abendfüllendes Thema. Wenn man so die äußeren Koordinaten nimmt, dann habe ich Kommunikationswissenschaft und Germanistik studiert, also eigentlich im Hauptfach Germanistik, und ich habe auch promoviert über moderne Lyrik. Und da ist natürlich schon die Frage erlaubt, wie wird man dann zum Unternehmensberater? Bei mir war es so, dass ich tatsächlich nach der Promotion die Möglichkeit bekommen habe, in einer Unternehmensberatung für Kommunikation zu starten als Trainee. Und mich dieses Thema Kommunikation, interne, externe Kommunikation, Veränderung, Krise sehr begeistert hat. Und dass ich dann 15 Jahre in dieser Beratung war, zeigt auch meine Begeisterung. Gleichzeitig war das eine sehr spannende Zeit in der Unternehmensberatung, weil es viel Wachstum gab und ich so um die Jahrtausendwende hatte ich ein 10-köpfiges Team, was für eine Beratung wirklich viel ist. Und dann kam diese Dotcom-Blase, die platzte. Menschen meines Alters erinnern sich daran, dass man plötzlich nicht mehr so einfach nur High-Detail-Führung in schönen Zeiten, sondern es war schwierig. Es ging jede Woche in so ein Millionenetat aus der Tür. Und das hat uns ganz schön durchgerüttelt. Und meine Erkenntnis in dieser Zeit war, und das war sicherlich ein prägender Meilenstein, dass Führungskräfte in solchen schwierigen Situationen mehr Unterstützung brauchen als interne und externe Kommunikation. Ich war dann 2001 und zwei ein ganz bisschen abgelenkt vom Thema Karriere, weil ich Kinder bekommen habe, habe aber weitergearbeitet, und dann gab es 2003 so einen Kristallisationspunkt, will ich es mal nennen, als mein Chef mich kurz vor der Mittagspause fragte, können wir gleich beim Mittagessen mal darüber reden, wie du jetzt, wenn du wieder, ne, voll arbeitest und so weiter, dich neu ausrichtest, ich hätte da eine Idee. Und mir war völlig klar, dass mir seine Idee nicht gefällt.
Okay.
Und dann habe ich so die Fäden meines Lebens zusammengenommen, meine Begeisterung für Sprache, meine Begeisterung für Menschen, für Veränderung. Mir hatte eine Freundin kurz zuvor von ihrer Coaching-Ausbildung erzählt, das fand ich super spannend. Wir hatten selbst mal in der Unternehmung einen Coach und ich hatte da schon gedacht, ich will das machen, was er tut. Und habe dann meinem Chef vorgeschlagen, als Geschäftsmodell wirklich zu entwickeln, eine Change-Beratung, die mehr ist als interne und externe Kommunikation, und den Weg dahin über eine Coaching-Ausbildung und dann den Aufbau dieses Geschäfts. Und ich war wohl irgendwie überzeugend. Ja, und letztendlich war es dieses 20 Minuten vor Mittagessen, die mich zu dem gemacht haben, was ich heute bin. Ich habe dann in den verschiedenen Coaching-Ausbildungen ganz viel gelernt. Ich habe die Theorie U kennengelernt. Ich habe das als eigenen Bereich innerhalb der Beratung gegründet und dann später auch in die Selbstständigkeit überführt.
Okay, ja, da sind wir ja schon mitten im Thema, nämlich das wird der Fokus heute sein, das Thema Umgang mit Veränderung. Du hast ja eben schon gesagt, in schwierigen Zeiten und mal ganz ehrlich, wer hätte vor, sagen wir mal, 5 Jahren noch gedacht, dass diese Zeiten so schwierig sind, wie sie jetzt sind. Neulich habe ich einen Freund getroffen, noch aus Uni-Zeiten, der sagte, weißt du, wir waren ja früh in Führung, aber hätte man uns die Zeichen gesetzt und gelegt, die Karten gelegt und mal gesagt, guck mal ins Jahr 2023, was wir da alles an Herausforderungen vor der Brust haben, da hätten wir ja nur müde gelächelt. Und du sagst ja zu Recht, in solchen Zeiten brauchen Führungskräfte mehr Unterstützung als interne und externe Kommunikation. Warum reicht das aus deinen Augen nicht aus? Und was brauchen sie denn, ja, um tatsächlich mit diesen Veränderungen und diesen Herausforderungen besser umgehen zu können, aus deiner Sicht?
Das Thema Veränderung ist ja nicht mehr wegzudenken aus dem Firmenalltag oder Unternehmensalltag. Ja, das ist eher die Frage, ob man irgendwann zwischendurch mal Luft holen kann. Und meistens überlappen sich verschiedene Veränderungsprozesse. Und was da ganz schön ist, das war Anfang der 2000er noch nicht unbedingt so, dass man inzwischen verstanden hat, dass das Thema Kommunikation und Begleitung der Führungskräfte und der Mitarbeiter, dass das wichtig ist. Trotzdem ist das oft noch mehr Information als ein tatsächliches Abholen und Mitnehmen der Menschen. Und es hilft nun mal überhaupt nichts, wenn man beispielsweise eine neue Organisationsstruktur einführt und die Menschen nicht mitnimmt und die dann in der neuen Struktur das tun, was sie vorher auch getan haben. Oder wenn man agile Methoden einwenden will und kein agiles Mindset hat, das, was dabei rauskommt, ist im höchsten Maße frustrierend für alle Beteiligten und auch schlicht Geldverschwendung.
Das
Was ich
habe
das.
ich, das, ja, entschuldige, ich wollte gleich aber nochmal eine Tiefungsfrage stellen dazu, nämlich ich teile das sehr, was du sagst. Und nun gibt es ja viele Seminare zum Thema Veränderungsmanagement, wo auch immer über Fehler natürlich gesprochen werden oder wird. Das erste ist ja immer, macht Betroffene zu Beteiligten, nimmt sie mit, bezieht sie ein. Eigentlich ja kein Rocket Science, eigentlich etwas, was du in jedem Lehrbuch nachliest, trotzdem passiert es zu wenig. Was glaubst du, warum ist das so? Und was kann man tun, um das zu vermeiden? Also gerade um Führungskräfte dazu noch mehr zu sensibilisieren.
Ich glaube, die Antwort auf beide Fragen von dir ist die gleiche. Und da kommen wir mal zur Theorie U. Die Theorie U ist ja tatsächlich der Buchstabe U, dem sie folgt als Dynamik, als Bewegung. Und diese linke Seite vom U, diese Abwärtsbewegung, ist die, in der wir uns öffnen. Öffnen für Veränderung. Und in der wir drei Widerständen, die es klassischerweise gegen Change gibt, begegnen. Der erste Widerstand, die Wertung, ne, haben wir immer schon so gemacht und so weiter. Und Frau Andreev, das können Sie nicht wissen, das geht vielleicht bei anderen, aber nicht bei uns und so weiter. Ja, diese Stimme der Wertung wollen wir überführen in Neugier. Dass Menschen sich dafür öffnen, im Denken dafür öffnen, zu sagen, oh ja, vielleicht ist da ja doch was dran. Und die zweite Stimme, die Stimme des Zynismus, das meint also das Ignorieren von Gefühlen, von den eigenen und von den Gefühlen anderer. Das habe ich mal sehr erschüttert erlebt auf einer großen Veranstaltung, als lauter Manager irgendwie erklären sollten, wie sie mit Ängsten von Mitarbeitern umgehen. Und die am meisten bejubelte Antwort war: Das Leben ist kein Ponyhof. Ja, das ist Zynismus pur. Und das wollen wir überführen in Empathie. Das heißt nicht, dass wir uns alle an den Händen fassen oder unseren Namen tanzen oder so, sondern das heißt, dass wir offen werden für die eigenen Gefühle und für die Gefühle anderer und dass wir damit arbeiten. Das hat bei mir immer viel zu tun mit Arbeit, mit Bildern und Geschichten. Die sind emotionaler als Excel-Tabellen und so kommt man da voran. Und der dritte Widerstand gegen Change, ist die Angst, die ja auch völlig begründet ist. Und da ist es ganz wichtig, eben den Willen zu öffnen für die Veränderung, loszulassen von dem Alten und Mut zu finden für das Neue. Und warum sage ich, die Antwort auf beide Fragen ist die gleiche? Weil genau das fehlt, diese Abwärtsbewegung, dieses Öffnen, dieses Umgehen mit Wertungen, mit Zynismus und mit Angst und das ganz aktive Überführen in einen offenen Zustand, in dem Veränderung überhaupt erst möglich ist. Und dann können wir Ideen sammeln und so weiter, aber nicht vorher.
Kann ich absolut nachvollziehen. Ich glaube auch viele Change-Prozesse, die dann ja eher in so Projektmanagement übergehen, die nehmen sich zu wenig Zeit in der Anfangsphase für genau das. Also das ist ja das, Menschen einbeziehen und zu Beteiligten machen, um genau mit diesem Thema Wertung, Zynismus, Angst umzugehen. Nun sagst du, Du hast bei Zynismus gesagt, du arbeitest viel mit Bildern und Geschichten, um eben Offenheit von Gefühlen ermöglichen zu können. Wie ist es denn bei dem Thema Wertung und bei dem dritten Thema Angst? Also fangen wir mal mit Wertung an. Wie schaffe ich es denn aus deiner Sicht, Menschen, das kennen wir ja nicht nur im Business-Kontext, wir kennen es ja auch im Privaten, also noch mal mehr, wenn wir Altes verlassen wollen. Wir sind ja ständig in der Bewertung. Wenn ich ja, mich verändern möchte, weiß, eigentlich ist das was Gutes, aber ich habe trotzdem noch, bin so verhaftet in meinem alten Wertesystem, häufig ja auch unbewusst. Was empfiehlst du, um Neugier wirklich zu wecken?
Die sind extrem hartnäckig, ne? Diese Glaubenssätze, die wir so haben. Ich bin 2008 das erste Mal einen Marathon gelaufen und habe noch eine Woche später jemandem erzählt, dass ich unsportlich sei. Und er sagte, wie kommst du denn jetzt darauf? Du bist einen Marathon gelaufen. Und ich sagte, oh, mein Glaubenssatz, mein Alter. Ne? Ich
Ja.
muss den mal revidieren, weil tatsächlich bin ich zwar nicht unsportlich, sondern ich kann nur nicht mit Schlägern und Bällen umgehen. Da bin ich legasthenisch. Wie auch immer. Ja, Neugier ist das entscheidende Stichwort. Wenn ich in einen Prozess, in eine Gruppe, in eine Veranstaltung interessante Fakten reingebe, ja, Dinge, die mein Denken beschäftigen, wo ich denke, oh, so habe ich das aber noch nie gesehen, dann kann ich diese Wertung aufbrechen. Ich sage noch nicht mal, dass die falsch sind. Das wäre für mich am Anfang viel zu viel. Sondern ich öffne sie nur und sage, guck mal hier, wir haben mal mit den Kunden gesprochen, die finden das wichtig. Oder wir haben uns andere Unternehmen angeschaut, die finden das wichtig. Oder wir haben uns Megatrends angeschaut und wir wissen, unser Produkt wird es in 5 Jahren nicht mehr geben. Also tatsächlich Dinge, die erstmal öffnen und gar nicht sagen, deine Wertung ist falsch, sondern nur vielleicht magst du mal über deine Wertung hinwegschauen und gucken, was es da noch so gibt in der Welt.
Eher ergänzend, ne, im Sinne von Bereicherung auch. Ja, okay. Das Thema Angst, das ist ja etwas, ja, Menschen trauen sich häufig auch gar nicht über ihre Angst zu sprechen. Trotzdem ist das extrem machtvoll für die Verhinderung. Ja, also aus Angst, sich zu bewegen, kennen wir auch. Ich finde, das wird immer noch mal plastischer, wenn man an eigene private Veränderungen denkt, die man nicht sofort herbeigesehnt hat, wo man sagt, oh, wie ist das denn jetzt in mein Leben gekommen? Jetzt muss ich damit irgendwie umgehen. Und da ist natürlich als erstes wirklicher Hemmschuh die Angst. Was wird da sein, wo ich hingehen werde? Das kenne ich da nicht, also will ich es eigentlich auch nicht. Loslassen, ja, ist ein Thema, um mit der Angst umzugehen, um mit den Willen auch darüber, über diese Hürden hinwegzugehen, aber nicht aber, sondern und. Wie kann das funktionieren? Das eine ist das Kognitive, wir wissen das, aber das zu tun ist ja das Schwierige häufig.
Das ist tatsächlich ein sehr schwieriges Thema, das Thema Angst. Auch da ist für mich immer der Ansatz, nicht zu sagen, das ist Quatsch mit deiner Angst, ja, es wird alles gut und so. Das ist nicht hilfreich, sondern tatsächlich die andere Seite stärker zu machen. Also zu sagen, was lassen wir los? Ja, und damit Raum zu schaffen für was Neues und Mut zu machen für was Neues. Ich frage Führungskräfte das immer, wenn sie was Neues einführen. Ich so, okay, ein neues Projekt, welches Projekt beenden wir dann? Und dann
Ja.
gucken die mich ganz irritiert an und sagen, wieso, was, ich verstehe die Frage nicht. Aber das ist dieses zu viel, ja, ist auch etwas, was beängstigend ist und etwas, was uns bremst. Und wie gesagt, Mut ist wichtig, Loslassen ist wichtig. Ich habe neulich bei LinkedIn mal einen Artikel über das Thema Angst geschrieben, weil ich inzwischen nicht mehr Marathon laufe, sondern Langstreckenwanderung mache und zwar alleine. Und immer wieder gefragt werde, hast du da nicht Angst, so allein als Frau? Und ich diese Frage irritierend finde, denn ich wandere in Deutschland, da muss man eigentlich nicht wirklich Angst haben, außer vor Wildschweinen. Also zumindest ist es im Wald nicht gefährlicher als auf der Zeil in Frankfurt, ja, oder im Bahnhofsviertel. Und allein ist jetzt auch nicht, also in den meisten Situationen, die wir beängstigend finden, würde jetzt eine Horde von Typen auch nicht helfen. Aber natürlich besonders irritierend ist dieses als Frau, wo ich mich dann frage, was bitteschön ist denn so gefährlich, wenn ich tagsüber durch den Wald laufe, außer den Wildschweinen. Und das war eine ganz, ganz spannende Diskussion. Und ich glaube, es hat einfach viel auch damit zu tun, zu rationalisieren zum Teil. Was ist wirklich gefährlich? Ja? Also ich renne ja nicht über die Autobahn oder so, ich bin ja nicht irre. Ne? Also zu wissen, was sind echte Gefahren, vor denen brauche ich dann auch echte Angst. Und wo sind es eher Denkmuster, an denen ich festhalte und wie kann ich mit denen umgehen? Und kann ich die vielleicht mal für einen Moment beiseite tun und so, als ob, das, ne? Als ob sie nicht da wären, mal weiterdenken und weitergehen im Prozess.
Im Rahmen meiner Coaching-Ausbildung habe ich damals diesen Unterschied gelernt zwischen Angst und Furcht. Das fand ich ganz hilfreich zu sagen. Angst ist diffus. Wir sind der Angst verhaftet, wenn es so diffus bleibt. Aber wenn wir mal wirklich das konkretisieren und sagen, das ist die Furcht, die ich habe, und Furcht ist konkret, dann bin ich handlungsfähig. Das fand ich damals sehr hilfreich. Und das ist ja ähnlich das, was du jetzt gerade beschreibst. Okay. Wir sind ja noch bei der Theorie U von dem Otto Scharner. Ich muss ja gestehen, ich habe sein Buch gelesen und bin verzweifelt. Deswegen finde ich das so herzerfrischend, aber so komplex, ne? Also nicht, weil ich das nicht klug fand, aber ich fand es zu klug. Da komme ich an einen Glaubenssatz von mir, ne? Ich bin nicht klug genug dafür. Und du hast das so ganz wunderbar beschrieben. Wir sind ja bei der Abwärtsbewegung vom U und wo die Abwärtsbewegung ist, ist ja auch eine Aufwärtsbewegung. Magst du da noch was zu sagen?
Ja, zunächst einmal müssen wir über den Wendepunkt sprechen, denn für Otto Scharmer und die Community ist tatsächlich dieser Wendepunkt das Entscheidende. Der nennt sich Presencing, ist ein Kunstwort aus Gegenwart und Fühlen. Und auch die Community heißt gar nicht Theorie U-Community, sondern Presencing Community. Daran merkst du, dass tatsächlich dieser Wendepunkt das ist, was in der Theorie U noch viel mehr als das Besondere gesehen wird, so eine Selbstwahrnehmung. In diesem Presencing versuchen wir, nein, nicht versuchen, sondern wollen wir das, was wir in dem Öffnungsprozess gelernt und erlebt haben, mitnehmen in die Umsetzung, in die Aufwärtsbewegung vom U. Und das hat damit zu tun, Vergangenes loszulassen und sich in der Gegenwart für die Zukunft zu öffnen. Für mich ist mit das Entscheidende an diesem Moment, dass wir hier eine individuelle Perspektive und eine gemeinsame Perspektive verschmelzen. Wenn du jetzt nochmal in Unternehmenskontext denkst, ja, es wird sich nur dann etwas verändern, wenn jeder Einzelne etwas anders macht. Es gibt ja keine Gruppe, die handelt, sondern jeder Einzelne handelt und dadurch entsteht etwas Gemeinsames. Und insbesondere das Journaling, also das Verändern durch einen Schreibprozess, ist im Presencing ganz wichtig in diesem Moment. Und wenn ich da sitze und den Journaling-Fragen folge und schreibe, dann bin ich bei mir, dann ist jeder Einzelne im Raum bei sich. Und meiner Ansicht nach ist das einer der Punkte, warum Theorie U so viel besser funktioniert, weil ich das nicht aus den Augen verliere, dass jeder Einzelne Ja sagen muss, weil es ansonsten kein Ja gibt. Ja, das wird in diesem Presencing-Moment ganz intensiv gelebt und durch das Journaling ganz intensiv praktiziert. Und dann kommt die Aufwärtsbewegung, über die rede ich meistens nicht so viel, weil die kennen wir alle, Ideen sammeln, Prototypen bauen, umsetzen. Das ist so der klassische Change- oder Kreativmodus. Da kann man natürlich auch immer noch viel richtig und viel falsch machen, aber im Wesentlichen ist das dann ein Prozess, den wir kennen. Man kann auch ab diesem Zeitpunkt einen Design Thinking Prozess anschließen, habe ich auch schon häufiger und gerne gemacht. Das passt hervorragend. Das Besondere am U aus meiner Sicht, ich vereinfache da mal sehr, und es ist die Sicht eines Praktikers. Ja, ich bin nicht Teil der Presencing Community, sondern ich bin Anwender. Aus meiner Sicht sind es Abwärtsbewegung und Wendepunkt, die den Unterschied machen.
Ja, dann lass uns da auch noch mal einen Moment verweilen, denn ich glaube, so diese Aufwärtsbewegung hört sich eher nach einem Selbstgänger an, wenn ich meine Hausaufgaben gemacht habe, so in diesem Sinne. Nun hast du einige Begriffe genannt, die vielleicht nicht alle kennen. Also Design Thinking zeichnet sich ja als Kreativitätsprozess oder auch strukturierter Prozess dadurch aus, dass ich zum Beispiel, du sagtest es schon, Prototyp baue, sehr vereinfacht gesagt, auch ganz früh meine Kunden wieder einbeziehe. Und das ist dann nochmal ein Prozess im Prozess. Lass uns mal eher nochmal auf dieses Thema Presencing kommen. Das finde ich auch wieder, kann man aufs Berufliche als auch aufs Private beziehen. Jeder muss Ja sagen und das hat ja auch was mit Selbstverpflichtung zu tun, um wirklich was nachhaltig zu verändern. Und ja, Journaling auch für die persönliche Veränderung hilft. Jetzt hört sich das so an, dass das bestimmte Fragen sind. Sind das wiederkehrende Fragen oder sind die individuell pro Prozess?
Das sind wiederkehrende Perspektiven. Also die Journaling-Fragen, also Journaling im Rahmen von Theorie U heißt, einer stellt Fragen, alle anderen im Raum sitzen da mit ihrem hoffentlich schönen Heft und schönen Stift und für mindestens 40 Minuten spricht keiner außer der Person, der die Fragen stellt und die dann immer genug Zeit lässt zum Schreiben. So ist Journaling gedacht in der Theorie U und natürlich geht es nicht darum, jetzt zu überlegen, wie ist die richtige Antwort und die dann aufzuschreiben, sondern in so einen Flow reinzukommen, in so einen Schreibfluss. Und die Fragen, die ich dort stelle, sind die Fragen, die durch das U führen. Das ist also ein U im U. Also Fragen am Anfang, die das Denken, Fühlen und den Willen öffnen, dann Fragen zu diesem Kristallisationspunkt und dann Fragen, die in Richtung Umsetzung gehen, was für Ideen, was kannst du tun, wer ist bei dir und so weiter. Also es sind immer wieder die gleichen Perspektiven, aber natürlich macht es Sinn, die dann ein wenig anzupassen an die jeweilige Fragestellung oder Situation.
Toll, ja. Und wie ist so deine Erfahrung aus der Praxis damit? Lassen sich die Leute darauf ein, auf dieses Journaling? Das ist ja im Business-Kontext, Ja, schon besonders, ne?
Ja.
Weil sonst immer so dieses gesprochene Wort und wir reden so viel. Und auf einmal bin ich da so ganz bei mir und soll sich ja eher an wie so kreatives Schreiben, ne? Alles
Ja.
darf erstmal aufs Papier. Sind die Menschen ja nicht gewohnt. Welche
Ja.
Erfahrung hast du damit?
Ich habe schon oft sehr skeptische Blicke vor dem Journaling erlebt, aber noch nie danach. Also tatsächlich, wer sich darauf einlässt, erlebt etwas. Es ist ungewohnt, dass es das so lange ruhig ist. Das empfinden aber die meisten Menschen als sehr angenehm. Ja, weil sonst immer dieses Dauergequassel braucht kein Mensch. Es ist sehr ungewohnt, so lange mit der Hand zu schreiben. Also spätestens nach 10 Minuten kommen die ersten Handgelenksschüttler. Ich schreibe das nie fest in irgendeine Agenda rein, dass wir das machen, weil ich mir immer die Freiheit lassen möchte, als Moderator zu erspüren, ob das richtig ist und ob das geht. Bisher habe ich jedes Mal, wenn ich es geplant hatte, es auch gemacht, aber ich weiß, dass so etwas nur funktioniert, wenn die Moderation fest davon überzeugt ist, dass es das Richtige ist zum richtigen Zeitpunkt. Und nur wenn ich das ausstrahlen kann, kann ich sagen, so, das machen wir jetzt. Ne? Wenn ich denke, oh je, die haben sich da hinten auch immer noch in den Haaren oder so, oder wir sind noch gar nicht so weit mit der Öffnung oder so. Wenn ich meine eigenen Zweifel, würde ich sofort in die Gruppe moderieren, dann wird das nichts. Ja. Insofern, das wären so die praktischen Tipps, wenn ich das machen möchte, was gut ist, was wunderbar ist, was Kunden sehr mögen, und zwar egal in welcher Branche. Ich habe fast nur so taffe, so Maschinenbau und so Sachen. Ne? Also ganz egal, wo Menschen mögen das. Vielleicht mit der Länge ein bisschen spielen, dass das nicht gleich eine ganze Stunde ist oder 40 Minuten, vielleicht mal mit 20 Minuten anfangen. Aber es ist wunderbar für die Menschen, wenn die Situation die richtige ist.
Und ist es dann so, dass du sagst, bleibt eine Selbstverpflichtung oder lässt du diese Ideen dann auch teilen in der Gruppe?
Die sind für einen selbst. Tatsächlich ist es aber so, dass die Menschen das gerne teilen, dass also im weiteren Verlauf des Prozesses immer wieder jemand sein Journal zückt und sagt, mir ist da vorhin was aufgefallen, ich habe mir da was gedacht. Und ich mache das gerne, dass ich für solche Veranstaltungen dann eben schöne Hefte mitbringe und die verschenke. Und es ist mir auch passiert, dass ich Jahre später wieder zum Unternehmen kam und jemand das Journaling-Heft dabei hatte und sagte, da schreibe ich alles rein, was wichtig ist. Also es ist tatsächlich, Theorie U gehört zu den Methoden, die Mindfulness und Achtsamkeit, also Achtsamkeit in den Mittelpunkt stellen. Und auch das ist ein wichtiger Aspekt davon, dass dieses Schreiben, dieses sich konzentrieren, das ist etwas, was bleibt, was so ein bisschen herausragt aus dem üblichen, was wir so tun.
Machst du das privat für dich auch, Journaling betreiben?
Nein, ich bin tatsächlich niemand, der jemals irgendwie Tagebuch geschrieben hat oder so. Was ich sehr viel mache, ist, dass ich beim Wandern, und ich wandere sehr, sehr viele Stunden in der Woche, dass ich dabei schreibe, also im Kopf schreibe, und manches davon könnt ihr dann bei LinkedIn lesen, und das teile ich mit euch, weil es meistens Reflexionen sind, die irgendwo in meinem Leben anfangen und dann zum Thema Führung oder Kommunikation oder Veränderung überleiten.
Ja.
Also insofern, die Reflexionen, die ich mache, die meisten davon werden irgendwann öffentlich, nicht alle.
Ja. Ja,
Manche behalte
schön.
ich auch für mich.
Ja,
Nein,
sehr
es hat,
schön.
ja.
Ja, so geht es mir auch. Ich bin ja Läuferin und ich kann das auch sehr gut im Kopf schreiben. Tatsächlich, ich habe aber jetzt mittlerweile mein Aufnahmegerät dabei und
Okay.
spreche das dann schnell auf, weil ich sonst es wieder vergesse. Ja, schön. Lass uns mal, wenn wir jetzt über dieses Thema Veränderung und du bist ja jemand, die das sehr begleitet und das klingt ja aus all deinen Sätzen heraus mit sehr viel Engagement und Freude. Ich würde gerne jetzt die Brücke mal schlagen zu diesem Thema. Ja, Karriere, auch das ist ja etwas, was für die Einzelne häufig eine Veränderung mit sich bringt, wenn wir sagen, wir gehen zum Beispiel den nächsten Schritt, wir machen uns selbstständig, wir überlegen, ob wir doch noch uns mehr engagieren und in Führungsverantwortung gehen. Was auch immer das ist, ist ja auch eine Art von Veränderung. Und mein Erleben, und das belegen ja auch die Zahlen, ist, dass Frauen sich häufig hier schwerer tun als Männer, immer noch. Und wir immer noch in Deutschland Schlusslicht in Europa sind, was das Thema Diversität leider anbelangt, also gerade in Bezug auf Gender. Wie ist deine Haltung dazu, wenn du da mal auf dieses Thema guckst? Frauen in Verantwortung, die sich möglicherweise schwerer noch tun mit diesen persönlichen Veränderungen. Was für Hypothesen, was für Ideen hast du dazu?
Ich glaube, dass es Veränderungen auf mindestens zwei Seiten braucht. Das eine ist auf Unternehmensseite, ja, also da in der Wirtschaft. Ich glaube, dass Männer da wahrscheinlich irgendwie eine größere Leidensfähigkeit haben, bestimmte Dinge an Politik, an interner Systembefriedigung und Ähnlichem einfach zu ertragen. Ich weiß es nicht. Also zumindest sind ja Unternehmen, die sich selbst sehr gute, moderne Strukturen geben, auch sehr viel weiter, was Diversity angeht. Das Zweite ist sicherlich das, was bei Frauen passieren muss. Ich bin Jahrgang 69. Die weiblichen Vorbilder in meiner Zeit beschränkten sich im Wesentlichen auf Pippi Langstrumpf und Marie Curie oder so in der Art. Ja, also meine Mutter war berufstätig, es hat mir auch vieles erleichtert, aber sicherlich keine Führungskraft. Also es fehlt zumindest meiner Generation an Vorbildern, an überhaupt einer Idee dafür, wie kann ich diesen Weg gehen. Es fehlt an manchen Stellen sicherlich an Mut. Ja, das ist, glaube ich, so dieses Springen. Auch mal ein bisschen Dreistigkeit. Als ich in der Unternehmensberatung in die Geschäftsführung kam und zum ersten Mal die Gehaltstabelle gesehen habe, habe ich gesehen, dass ich die einzige Frau bin, die so viel verdient wie die Männer. Weil das immer eine Frage von individueller Verhandlung war. Und ich war echt geschockt, für wie wenig Geld meine großartigen Kolleginnen da 60 Stunden die Woche verbracht haben. Also Mut, auch mal eine gewisse Dreistigkeit, vielleicht auch sich Unterstützung zu helfen holen durch einen Mentor oder eine Mentorin. All das sind Dinge, die begleiten können. Was mich zugegeben ein bisschen erschüttert, ist das Thema Frau und Familie oder Karriere und Familie oder wie auch immer man es nennen will, weil ich bei meinen jüngeren Kolleginnen immer noch ganz viel Entweder-Oder höre. Also entweder Kind oder Karriere. Und das ist tragisch und das ist meiner Ansicht nach auch nicht wahr. Ich möchte keiner Frau irgendwie ihre Entscheidung abnehmen. Das ist toll, wenn jemand sich für das eine oder für das andere entscheidet. Ich kann nur aus meiner persönlichen Biografie her sagen, es geht auch beides. Ja, man muss dafür A, den richtigen Mann heiraten, ganz wichtig, das ist eh wichtig. Und B, man muss es wollen und auch ertragen, dass eine Zeit lang im Leben da eine gewisse Taktung ist und dass vielleicht die eigenen Bedürfnisse ein bisschen hinten anstehen. Also das war für mich ganz deutlich so, dass meine Zeit zwischen Beruf und Familie aufgeteilt wurde und dass ich so lustige Sachen wie Politik oder Laufen oder Singen oder was ich sonst so gerne mache, für ein paar Jahre einfach nicht stattgefunden haben. Aber die kommen dann wieder, Kinder werden ja größer. Inzwischen sind meine Kinder beide ausgezogen. Nicht, weil sie mich nicht mögen, sondern weil sie entsprechend alt sind. Wir haben einen super Draht zueinander und es hat ihnen, glaube ich, an keiner Stelle geschadet, dass beide Eltern berufstätig waren. Sie sind allenfalls ein bisschen selbstständiger als der Durchschnitt. Das könnte sein, dass man das als Risiko hat. Ja. Nein, also das finde ich schon tragisch, dass Menschen oder Frauen immer noch meinen, sie müssten sich entscheiden, weil ich kann nur sagen, wenn man das klug anstellt, dann kann man das auch beides machen und dann kann man von beiden Welten profitieren und das ist eine gute Sache.
Das ging dir so. Okay, ja, teile ich, wobei ich auch glaube, also ich kann es nachvollziehen, dass manche Frauen eine Rolle rückwärts machen, weil sie sagen, die Rahmenbedingungen sind immer noch nicht optimal. Ja, wir sind zwar top ausgebildet, aber also mir ging es so in meinem Leben im Coaching in Corona, dass wir zum Beispiel, ich hatte so viele Frauen im Coaching, die sagten, in Corona haben sie sich wieder in ihrer alten Rolle wiedergefunden und waren per se sofort verantwortlich fürs Homeschooling oder für das Einkaufen der Eltern und Schwiegereltern. Und ich glaube, da ist jeder Einzelne gefragt, genau wie du sagst, sich da auch Unterstützung zu holen und nicht dieses Rollenmodell einfach zu leben, ja, top ausgebildet, sondern zu sagen, nee, da müssen wir schauen, wie wir damit umgehen. Genau. Jetzt hört sich das alles so leicht an und so fluffig, ja. Gab es auch Hürden, die du erlebt hast in deiner Karriere? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen? Wie hast du die umschifft oder bist du rübergestiegen?
Ja, ich hab über den Begriff Hürden schon mal nachgedacht. Natürlich, wenn man als Germanist ohne nennenswerte Berufserfahrung, als promovierter Germanist ohne nennenswerte Berufserfahrung irgendwie auf den Arbeitsmarkt kommt, dann wird man zunächst mal gefragt, ob man nicht zumindest einen Taxischein hat, ja? Also so, ich würde das mal unter die Rubrik Vorurteile packen. Also es ist mir schon ab und zu begegnet, dass Dinge, die ich mache weil, oder gemacht habe, weil ich sie gut und sinnvoll fand, auch eine Coaching-Ausbildung nicht nur im systemischen, sondern auch im NLP-Bereich zu machen, neurolinguistisches Programmieren, auch viele Vorurteile. Also Vorurteile sind etwas, die kommen immer mal wieder auf einen zu und da hilft es tatsächlich, ne, freundlich zu lächeln und zu erklären und zu überzeugen. Es gibt natürlich auch mal richtiges Pech. Ich hatte das Anfang 2015, als ich alle meine Kunden als Selbstständige innerhalb einer Woche verloren habe. Der eine ist abgebrannt, tatsächlich die Produktion, beim zweiten, der wurde verkauft und beim dritten wurden die Zentralfunktionen in eine Holding überführt. Und das waren also meine drei großen Projekte, die ich hatte und innerhalb von einer Woche waren die alle weg. Auch das sind natürlich Hürden. Ich habe mich dann in die linke Sofaecke gesetzt und mir ganz kräftig leid getan, weil ich konnte ja nicht mal was dafür. Und da habe ich festgestellt, das hilft gar nicht. Und tatsächlich, wenn man dann wieder was macht und rausgeht in die Welt und Menschen trifft und für sich und seine Produkte wirbt, dann passiert etwas und das Jahr danach war das Beste meiner Firmengeschichte. Also tatsächlich geht da was. Das sind so Hürden, ja, Vorurteile, mit denen man klarkommen muss. Dinge, die man aushalten muss, obwohl man sie nicht mag. Mir ist auch knallharter Sexismus begegnet, also bis hin zu Themen, die ich heute als MeToo be bezeichnen würde. Das sind so Sachen, davon sich nicht unterkriegen lassen, sondern letztlich wachsen und stärker werden, genauso wie aus echten Rückschlägen wie diesem alle Kunden weg in einer Woche. Ne? Das braucht kein Mensch.
Ja, das
Ja.
braucht kein Mensch, das stimmt.
Ja, aber es hat sich so viel Gutes daraus entwickelt, dass ich glaube, wenn man die so mit zunehmendem Alter auch vielleicht die Fähigkeit entwickelt, Dinge auch mal passieren zu lassen und sagen, okay, gucke ich mal in einem halben Jahr oder in einem Jahr, ob das vielleicht nicht doch gut war, das hilft dann auch, ne? Denn vieles von dem, was wir in dem Moment als wirklich niederschmetternd erleben, stellt sich dann doch auf lange Sicht als etwas sehr Positives und Machtvolles dar.
Okay. Ja, Mensch, jetzt sind wir schon fast eine halbe Stunde dabei mit unserem Gespräch. Gibt es was, was dir noch wichtig wäre zu nennen? Also einmal bezogen auf dieses Thema Werdeganggestaltung, aber vielleicht auch etwas wie so ein Lebensmotto, deine innere Haltung, du hast uns ja schon viel verraten dazu. Gibt es da noch etwas, was du gerne mitteilen möchtest, Cornelia?
Also es gibt ein Lebensmotto, das sozusagen das Offizielle, das ich immer gerne am Ende von Change Workshops teile. Und zwar war das bei meinem ersten Marathon bei Kilometer 37, stand jemand am Straßenrand mit dem Schild, umkehren wäre jetzt auch blöd. Und ich finde das eine ganz wunderbare Perspektive. Es sagt gar nicht, aufgeben wäre jetzt auch blöd, sondern umkehren wäre jetzt auch blöd. Aufgeben ist durchaus auch mal eine Option, wenn man das gesundheitlich nicht packt oder was auch immer. Aber umkehren wäre wirklich blöd. Also tatsächlich sein Leben nach vorne zu leben, mit dem Bewusstsein dessen, was passiert ist, und immer wieder neue Ansätze zu finden. Mein privates Lebensmotto ist aus dem wunderbaren Buch von Michael Ende, Die unendliche Geschichte. Dort steht auf dem Aurin, tu, was du willst. Und das ist mein privates Lebensmotto und es das heißt ganz bestimmt nicht, tu, was dir gerade so durch den Kopf geht, weil davon handelt nämlich die unendliche Geschichte. Dass ich auf einem Irrweg bin, solange ich einfach nur so flip-flop das tue, was ich gerade so machen will, sondern dass es darum geht, herauszufinden, was will ich denn wirklich und das dann zu tun. Und das finde ich für meine persönliche Lebensweise, dieses tu, was du willst, ein sehr schönes Motto und es ist lange nicht so egoistisch, wie es klingt, denn tu, was du willst, hat meiner Ansicht nach auch ganz viel damit zu tun, für andere Menschen da zu sein, für seine Familie, seine Freunde, für die Gesellschaft, für unseren gefundenen Planeten und ähnliche. Nur dann tue ich, was ich wirklich will.
Ganz großartig. Das ist ein wunderschönes Motto. Bringt mich zu dem Punkt, dass ich vielleicht diese Geschichte nochmal wieder lesen sollte oder vorlesen sollte. Das ist ganz, ein ganz schöner Impuls. Ich danke dir für alle, ja, die jetzt hoffentlich mehr Lust bekommen, nochmal über dieses Thema Veränderung nachzudenken, ist eben dieses Thema Theorie U ein ganz wunderbares. Ich weiß, dass du auch auf YouTube, da gibt es von dir Videos dazu, wo du das auch nochmal in etwas längerer Form erklärst. Ich finde sehr eingängig. Ich danke dir sehr dafür, dass du uns heute einen Einblick gegeben hast, dass du uns deine, dass du da auch die Praxistipps geteilt hast. Ganz herzlichen Dank. Schön, dass du heute da warst, Cornelia.
Sehr gerne, Anja.
Schön, dass du dabei gewesen bist. Wenn dir der Podcast gefallen hat, wenn dir dieses Interview gefallen hat, dann teile es sehr gerne. Und denk dran, wieder neue Gesprächspartner gibt es in der nächsten Sendung. Und wenn du mehr über Karrieregestaltung, über Impulse für deinen Lebensweg wissen möchtest, dann schau doch mal auf unsere Homepage unter www.malsteht-tcc.de. Infothek findest du Webinare, weitere kostenfreie Impulse, unser Newsletter, um am Ball zu bleiben, damit ja, du bei deiner Karriere Selbstgestalter, Gestalterin bleibst. Viel Erfolg dabei. Deine Anja Mahlstedt.